Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Alchemistin-Podcast. Heute zur Folge 26 von 100 aus meiner Podcast-Channel. 100 Podcast-Folgen, jeden Tag eine Episode aus meinem Instagram-Account. Ich nehme diese Folge heute aus meinem Bus auf. Ich sehe das so ein bisschen als mein Tonstudio. Ich mag das sehr gerne. Ich finde den Sound hier ganz schön. Vorgestern hat es ja arg geregnet. Heute ist es zum Glück ja nicht so regnerisch. Es hat wieder ein paar Tropfen gegeben. Aber ja, ich bin hier sehr gerne im Büsschen und freue mich, dir heute wieder ein paar Heilpflanzen vorzustellen. Heute sind das 7 oder 8. Ich muss mal schauen. Ich habe hier mal einen Beitrag zusammengestellt aus den folgenden Beiträgen beim Instagram-Account oder auf meinem Instagram-Account. Und die stelle ich heute mal vor. Das heißt also so ein bisschen Inspiration zu den einzelnen Heilpflanzen. Hat nichts mit der Jahreszeit zu tun, sondern eher eigentlich hier mit dieser Challenge. Ganz viel Freude beim Lauschen. Und die erste Heilpflanze, das ist ein Baum, Betula pendula, die Birke. Die Birke ist ein uralter, heiliger Baum und überall da, wo Moorlandschaft herrscht und wo das Moor sich entwickelt, da wachsen als allererstes eigentlich immer die Birken. Und man hat auch Birken gepflanzt, um feuchte Länder trocken zu legen. Die Birke kann wahnsinnig viel Wasser aufnehmen und wenn sie zu viel Wasser aufnimmt, dann kann sie das sogar richtig abgeben wieder über die Blätter. Ich mag die Birke unheimlich gerne und ich glaube, das war sogar der Lieblingsbaum von David Bowie. Was können wir zur Birke sagen? Wahnsinnig viel. Sie hat eine Mond- und auch eine Saturn-Symbolik. Mond zum einen, weil sie flexibel ist. Sie ist ja in jungen Jahren sehr flexibel und also der Stamm ist sehr biegsam. Und wenn wir an die Birke denken, dann helfen uns die Birkenblätter, auch uns flexibel zu halten. Und sie hilft, Ablagerungen auszuschwemmen über die Niere, über die Harnblase. Und alle Heilpflanzen, die so ausschwemmend wirken, die helfen auch, so Stoffwechselabbauprodukte mit auszuschwemmen. Vor allen Dingen die, die auch zu Entzündungen führen könnten im Körper. Also wie zum Beispiel die harnpflichtigen Substanzen wie Harnsäure, Harnstoff. Und Harnsäure ist ja, kann zu Gicht führen, Gichtanfällen. Und aber auch Verschlackungen in den Gelenken, in den Gefäßen. Deswegen ist es immer ganz gut, viel zu trinken. Und dass wir unsere Gefäße natürlich auch flexibel halten. Und auf der anderen Seite hat die Birke aber auch eine saturnische Symbolik. Denn wenn du mal schaust, so uralte Birken, da ist der Stamm schon richtig aufgerissen und es kommen so diese schwarzen Flecken hervor. Und dieses schwarze, dunkle, das ist natürlich eine Symbolik für den Saturn. Und das Helle, das Weiße ist eher so die Symbolik für das Mondhafte und alles, was so mit dem Mond zu tun hat. Das hat auch mit Jugendlichkeit zu tun, mit dem Kindlichen. Und das Saturnische ist ja das Altern, Altwerden, Sterben, das Absterben. Und auch auch Abgrenzung. Saturn zeigt ja auch die Abgrenzung und unsere Haut ist ja auch eine Abgrenzung, ja, zur äußeren Welt oder begrenzt uns als Körper natürlich. Und wenn wir unseren Stoffwechsel unterstützen mit ausleitenden Heilpflanzen, wie zum Beispiel mit Birkenblättern, dann tun wir auch indirekt unserer Haut etwas Gutes. Ja, und schützen unsere Haut und können ja Hautbeschwerden, Hautentzündungen lindern. Die Birke ist ja so, Birkenblätter ist ja eher so eine Heilpflanze fürs Frühjahr, wenn die frischen Blätter raussprießen, so im Mai. Da gibt es ja auch ganz viel aus Volkstümliches zur Birke und ja, ein sehr, sehr schöner Baum. Und wir sind hier auch umgeben, also hier in Schweden, umgeben von Birken. Also hier, wo wir wohnen, haben wir sehr, sehr viele Birken. Und auch ein paar Ebereschen. Aber so die ganzen anderen Laubblätter wie Eiche, Buche sind hier leider Ein bisschen rar gesät. Nun ja, so ist es. Aber die Birke ist ja auch sehr fein. Das nächste Heilpflänzchen ist die Kamille Matricaria ricutita. Die habe ich diesen Sommer das erste Mal ausgesät ins Freiland direkt und ich habe mich so gefreut, dass sie so gut gewachsen ist. Ich hatte so ein bisschen Bedenken. Ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich aufgeht und habe mich umso mehr gefreut, als dann die Blüten kamen und sprießten und ich werde nächstes Jahr definitiv sehr viel mehr Blumen aussäen. Also da habe ich so viel Lust zu. Es wird so ein Stück Rasen mehr abgemäht, also Wiese abgemäht, ein kleines Stück, so einen Meter. Und dann werde ich hinten an meinem kleinen Gemüsebeeten Blumen anpflanzen. Mal gucken, wie das funktioniert. Bei einigen habe ich ja nicht so viel Glück, aber die Kosmeen, die Ringelblumen und die Sonnenblumen und die Kamille auf jeden Fall auch. Und der Boretsch natürlich. Ja, zur Kamille, Matricaria, sehen wir, oder das hören wir ja auch im lateinischen Namen, Matricaria von Mater, von Mutter. Und ich finde, die Kamille hat einen ganz, ganz starken Bezug zur Mutter. Das ist wirklich so eine Mutter-Kind-Pflanze, Heilpflanze. Als Kind haben wir Kamillentee bekommen, wenn wir Bauchschmerzen hatten, wenn es uns nicht gut ging oder Fieber hatten, so geht es mir jedenfalls. Und mein Mann kann deshalb überhaupt keinen Kamillentee ab, Pfefferminz auch nicht. Diese beiden, Kamille und Pfefferminze, sagt er, verbindet er immer mit Krankheit und im Bett liegen. Vielleicht geht dir das auch so. Ich höre das auch immer mal wieder von meinen Phytoschülis. Die eine Fraktion sagt, bleib mir weg mit Kamille und die anderen lieben's. Und zugegebenermaßen, ich trinke wenig Kamillenblütentee, aber ja, das hat eigentlich unterschiedliche Ursachen. Ich denke mal, wenn ich nächstes Jahr mehr Kamille pflanze, dann werde ich auch welche ernten. Die Pflanzen, die im ersten Jahr immer kommen, ich traue mich die immer gar nicht zu ernten. Die sind so schön und von der Kamille habe ich wirklich keine geerntet. Von den Ringelblumen müsste ich jetzt eigentlich, jetzt ist wirklich so der letzte Zeitpunkt, nochmal vielleicht ein, zwei Blüten mir abernten. Hier in Schweden ist das sowieso immer so einen Monat später. Also wenn wir jetzt September haben, ist das so von, sind die Pflanzen eigentlich so weit wie in Deutschland, so im August. Aber jetzt wird es auch wieder schneller mit dem Herbst. Also das ist so ein wirklich rascher Übergang. Die Heilpflanzen kommen jetzt eigentlich erst richtig in die Kraft und es geht aber auch schon wieder in kühle Nächte. Also wir haben zum Teil schon wieder 3 Grad nachts. Da muss man sehr, sehr fix sein und ein Händchengefühl dafür entwickeln, ja, welche Heilpflanzen wann ja raus können und wann sie blühen. Aber zurück zur Kamille. Also, die Kamille, Mutter-Kind-Heilpflanze, habe ich gesagt. Wenn wir uns die Signatur anschauen, wenn du dir mal so eine Kamillenblüte anguckst, dann sieht das Blütenkörbchen aus wie eine Brustwarze. Und in der Tat ist ja die Kamille auch eine wunderschöne Heilpflanze für die Haut. Und gerade so in der Schwangerschaft, im Wochenbett, gibt es wunderschöne Möglichkeiten mit der Kamille, die Haut zu pflegen. Also einmal auch im Unterleib, nach der Geburt ein Sitzbad zu machen oder Spülungen, Kamillespülungen, damit die Haut die Narben besser abheilen oder auch die Brustwarze beim Stillen, dass sie besser abheilt und die Haut ein bisschen geschützt ist. Und da finde ich diese Signatur auch wieder so bezeichnend. Und auch im übertragenen Sinne, es gibt ja auch in der Spagyrik, da wende ich in der Praxis bei meinen Patienten und Klienten spagyrische Essenzen immer konstitutionell an, also das, was immer so tiefer geht auf einer unterschwelligen Ebene, spagyrische Essenzen an und hier hat es immer so ein Thema, die Kamille, wie ich gerade schon sagte, so ein Mutter-Kind-Thema. Ja, alles, was mit nicht loslassen zu tun hat, also wenn das Kind nicht loslassen kann, wenn die Mutter nicht loslassen kann, wenn es so ganz spezielle Beziehungen gibt zu Müttern oder auch zu Kindern, da können wir auf einer konstitutionellen Art und Weise, also die mit der Homöopathie arbeiten, ne, könnten da an die Kamille denken. Ich arbeite nicht homöopathisch, also nur im hermetischen Sinne homöopathisch mit den Metallen, mit den klassischen 7 Planetenmetallen, aber dann auch ganzheitlich mit dem Tee zusammen und dann halt mit rhythmischen Metallen und konstitutionell eben dann zusätzlich auch mit der Spagyrik. Also siehst, für mich ist Phytotherapie nicht nur ein Tee, sondern ganzheitlich ja, alles zu nutzen. Es gibt ja auch ein ätherisches Öl, gibt ja auch ein Kamillen ätherisches Öl, was sehr kostbar ist, das Blauöl. Und ja, aus beispielsweise 500 Kilogramm Blüten brauchen wir, um ein Kilo ätherisches Kamillenöl gewinnen zu können mittels Wasserdampfdestillation. Und die Kamille ist so in der Phytotherapie, in der Aromakunde ist es tatsächlich so eine Wundheilungspflanze. Ja, sie heilt Wunden körperlicher Ebene, also die Haut, ja, aber auch im übertragenen Sinne, ja, Wunden, die wir haben in Bezug zur Mutter, zum Kind. Und die Kamille wird aber auch im Verdauungssystem natürlich auch beruhigend eingesetzt bei Magen-Darm-Beschwerden, weil die hat halt auch schöne Inhaltsstoffe. Ne? Sie hat ätherische Öle, sie ist reich an Flavonoiden, die entzündungshemmend wirken, und sie hat die Schleime, die beruhigend wirken. Also die Kamillenblüte ist schon ein feines Phytotherapeutikum. Und wenn du sagst, boah, das ist ja so spannend, was die Natascha hier erzählt. Wir haben es ja immer noch September und die Phytoausbildung, die startet ganz bald wieder, Ende September, Anfang Oktober. Wenn du sagst, mich ruft's, ich habe wirklich Lust, ich will das machen für meine Familie oder auch beruflich. Also du brauchst keine medizinische Vorbildung. Wir haben ja bei uns auch den schulmedizinischen Bereich, der ist inkludiert in die Phytoausbildung, das macht die Anne. Und das ist alles zertifiziert, staatlich geprüft. Dann mach gerne ein Infogespräch aus. Den Link, den findest du hier in den Shownotes, ganz unverbindlich. Also das Infogespräch, das ist kein Verkaufsgespräch. Das ist ein Infogespräch, um zu gucken, ob die Phytoausbildung zu dir passt. Und da kannst du mir Fragen stellen. Und erst danach, wenn du sagst, ja, das klingt gut, dann kannst du dich halt auch für die Phytotherapieausbildung entscheiden und hast dann genügend Zeit ja, für die ganzen Inhalte. Es gibt Live-Meetings regelmäßige, es gibt einen persönlichen Telegram-Kanal, wo du mir Fragen stellen kannst, also eine Community. Es gibt noch eine zusätzliche Community-Plattform, wo sich die Schülis treffen können und üben können. Also es wird ganz viel auch gemacht, um nicht alleine zu lernen. Das ist mir ganz, ganz wichtig in der Phytoausbildung. Also, wenn dich das interessiert, schalt kurz auf Pause, schau in die Shownotes, klick auf Infocall und mach gerne den Termin. Denn ja, ohne Termin gibt es halt keine Ausbildung und der Termin muss ja auch erstmal gemacht werden, sonst ist der dann halt auch weg bis Ende September. Gut, was haben wir als nächstes Pflänzchen hier in unserer Episode? Der Basilikum, Ocimum oder Ocimum, wie man das C aussprechen mag. Ocimum Basilikum. Basilikum gehört zur Heilpflanzenfamilie der Lippenblütler und gilt im alten Indien als heilig. Da gibt es ja auch tatsächlich noch, also es gibt ja wahnsinnig viele Basilikumarten und da gibt es ja noch den Ocimum Sanctum, den heiligen Basilikum. Und in Indien sagt man, täglich ein Basilikumblatt gegessen verlängert das Leben um einen Tag. Und ja, Basilikum ist doch was ganz Wunderbares. Es ist sehr, sehr reich an ätherischen Ölen und wirkt dadurch stark keimhemmend, also hat keimhemmende Eigenschaften, wirkt desinfizierend, also als Karminativer im Verdauungssystem. Das heißt, Basilikumblätter frisch gefuttert, über einen Salat gestreut, hilft, die schädlichen Keime im Verdauungssystem zu eliminieren, sodass dadurch eben auch unsere gesunden Keime, unsere gesunden Bakterien, unser Mikrobiom sich vermehren kann und das natürlich auch zu einer gesunden Verdauung führt. Und wenn unsere Verdauung richtig gut funktioniert, dann haben wir auch wenig Verdauungsbeschwerden und wir nehmen natürlich auch die Nährstoffe sehr viel besser über die Darmschleimhaut auf in unser venöses System. Das landet ja dann erstmal alles in der Leber und die Leber checkt alles, die ganzen Substanzen, die wir uns da einverleiben und guckt, was kann sie umbauen, was gibt es für Mineralien, was gibt es für Vitamine, was gibt es für Aminosäuren bzw. Eiweiße, Proteine, die dann zu den einzelnen Aminosäuren umgebaut werden können, die sehr, sehr wichtig sind für unser Immunsystem. Und ja, an unserer Verdauung hängt halt sehr, sehr viel. Und mit Basilikum können wir da unserem Verdauungssystem was Gutes tun. Und Basilikum wirkt auch nervenstärkend und kräftigend. Also es beruhigt unser Verdauungssystem und stärkt unsere Nerven, unser Nervensystem. Auch für unser Nervensystem natürlich hilfreich und entspannt ist das nächste Pflänzchen, Lavandula officinalis, der Lavendel. Lavendelblüten finden in unzähliger Vielfalt Anwendung und wir haben auch unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Das ätherische Öl beispielsweise ist eines der wenigen, welches pur auf die verletzte Haut getröpfelt werden kann. Es gibt noch einige andere ätherische Öle, die auch pur auf die Haut aufgetragen werden können und auch eingenommen werden. Dazu zählt nicht Oregano. Also kann es auch, aber alles, was so kursiert, das ist komplett überdosiert. Also die Dosis macht das Gift, wie schon der gute alte Paracelsus sagte. Und was ihr so hört im Internet oder liest zu Oregano, bitte, bitte überprüft das gründlich. Das ist meistens eine viel zu hohe Dosierung und damit kann man auch vieles kaputt machen. Also mit einer geringen Dosierung könnt ihr eurem Körper helfen, könnt ihr dem Mikrobiom helfen. Aber zu viel vom Oregano könnt ihr auch alles zerstören und kaputt machen, ne? Gerade was das ätherische Öl angeht. Und auch beim Lavendel ist es so, dass Lavendel ja wunderbar entspannend wirkt. Ein Lavendelbad oder Lavendeleinreibungen, aber auch nur in geringen Dosierungen. Wenn der Lavendel nämlich überdosiert wird, dann wirkt er eher anregend. Also wenn du das mal versucht hast und sagst, boah, Lavendel wirkt bei mir nicht, dann nimm mal ruhig sehr viel weniger, dann reduziere die Menge vom Lavendel. Und es gibt viele verschiedene, so 4, 5 verschiedene ätherische Öle zum Lavendel. Und ich würde dir erstmal anraten zu Beginn, oder wenn du dir das ätherische Öl besorgen möchtest, dann verwende Lavandula angustifolia, das ist der schmalblättrige. Das ist der, der sehr gut vertragen wird, der auch pur auf die Haut getropft werden kann, bei Wunden, bei Verbrennungen, um mal die Haut zu desinfizieren oder die Wundheilung zu fördern. Und ja, so viel erstmal zum Lavendel. Was haben wir denn noch für Pflänzchen? Oh, wir haben hier in diesem Beitrag noch ganz, ganz viel. Ganz viel, 2 sehe ich. 3, 4, heieiei, 4 noch, das wird ein bisschen längere Folge. Dann haben wir als nächstes Pflänzchen hier in dieser Folge den Erdrauch. Den mag ich auch sehr. Erdrauch, Fumaria officinalis. Den habe ich hier auch auf meinem Grundstück entdeckt. Erdrauch gehört zur Heilpflanzenfamilie der Mohngewächse. Und zu den Heilpflanzen der Mohngewächse haben wir ja in der Phytotherapie nicht so viele, die wir verschreibungsfrei anwenden können. Wir haben noch, jetzt geht die Schublade nicht auf. Wir haben noch ein anderes Mohngewächs, was wir sehr gut verwenden können, was auch überall wächst. Mir kommt es gerade nicht, mir kommt der Name gerade nicht in den Sinn. Aber ich erzähle mal über den Erdrauch. Vielleicht geht die Schublade dann noch zum anderen Heilpflänzchen auf. Genau, der Erdrauch gehört zur Heilpflanzenfamilie der Mohngewächse und war bei den alten Germanen heilig, war dem Odin geweiht. Und ich hatte ja in der letzten Folge, genau, das war die letzte Folge, es war die Folge 25 hier in der Challenge, vom Gänsefingerkraut gesprochen. Und das Gänsefingerkraut hat ja viele Gerbstoffe und da habe ich gesagt, dass das auch als Krampfkraut in der Volksheilkunde bezeichnet wird und halt sehr entspannend ist auf die glatte Muskulatur, auf die Gebärmutter bei Menstruationsbeschwerden und auch beim Dünndarm bei Durchfall und Magen-Darm-Krämpfen. Und Erdrauch wirkt auch entspannend. Ja, die Alkaloide, Im Erdrauch haben eine entspannende Eigenschaft auch auf die glatte Muskulatur, wie das Gänsefingerkraut. Und jetzt nebenbei ist die Schublade aufgegangen mit dem anderen Pflänzchen, was ich meinte, was auch zu den Mohngewächsen gehört, das ist das Schöllkraut. Das Schöllkraut wächst auch überall in den Städten, mehr oder weniger stark, da wo die Menschen das Schöllkraut brauchen. Die Samen mögen nämlich auch die Ameisen und die verschleppen dann die Samen und manchmal verlieren die irgendwie mal den einen oder anderen Samen und dann bleibt er da liegen und deshalb wächst das Schöllkraut gerne auch überall in den Ritzen, manchmal so in so verlassene Mauern, wenn die Mauer so aus Ziegelsteinen gebaut ist. Ich habe es auch schon auf abgestorbenen Bäumen gesehen, so in den Ritzen, in den Baumstammritzen, da habe ich auch schon Schöllkraut wachsen sehen. Und wie gesagt, das gehört auch zu den Mohngewächsen, ist auch reich an Alkaloiden. Und die Alkaloide, die haben ja eine geringe therapeutische Breite. Das heißt, man muss schon wissen, wie viel Wirkstoff enthalten ist. Deswegen sollte man da sehr achtsam umgehen mit dem Gebrauch dieser Heilpflanzen, aber da brauchen wir ja auch nicht so viel. Beim Schöllkraut ist es so, dass man sagt, nicht mehr Schöllkraut in einer Teemischung als 10%, also maximal 10%. Aber Schöllkraut ist auch wahnsinnig bitter. Vielleicht hast du mal was von Schöllkraut gehört als Tinktur oder diesen frischen Schöllkrautsaft auf Warzen. Das kennt man so aus der Volksheilkunde. Und der Erdrauch und seine entspannende Wirkung, der hat eben einen starken Bezug auch zur Galle, zur Gallenblase. Schöllkraut im Übrigen auch. Und der Erdrauch wird eben eingesetzt bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Krämpfen, vor allen Dingen dann, wenn die Galle überläuft, also hat einen starken Bezug zur Gallenblase, entspannt die Galle, unterstützt den Gallefluss, also diese Bittere regt ja die Verdauungssäfte an, alle Verdauungssäfte, Ausschüttung der Magensäfte, Ausschüttung der Bauchspeicheldrüsensäfte, also nicht das Insulin, das gehört zum Hormonsystem, aber zu den Verdauungsenzymen, ja, das ist getrennt in der Bauchspeicheldrüse. Ja, die Verdauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse, die fließen über einen kleinen Kanal gemeinsam mit den Gallensäften, die treffen sich dann irgendwann in den Dünndarm und unterstützen unsere Verdauung. Also die Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse und der Gallenblase. Ja. Vor allen Dingen alles, was so sehr fettreich ist, ja, wird damit halt unterstützt, diese großen Fettkügelchen zu emulgieren, sodass sie besser ja, verstoffwechselt werden können. Ich will jetzt mal nicht zu tief in die Anatomie rein grätschen, sonst enden wir hier nie bei dieser Folge. Jedenfalls, der Erdrauch wirkt arg entspannend auf die glatte Muskulatur im gesamten Verdauungssystem, Gallenblase, regt damit aber auch, wenn es halt die Ausschüttung von Gallenflüssigkeit anregt, kann es eben auch die Steine, wenn Gallensteine vorhanden sind, können die auch bewegt werden. Das heißt, es gibt bei allen bitterstoffhaltigen Heilpflanzen und der Erdrauch gehört dazu, gibt es eine Gegenanzeige, also wo sie nicht verwendet werden sollen. Das ist einmal bei Gallenstein, also wenn man weiß, man hat Gallengries, Gallensteine, ja, und auch nicht angewendet werden in der Schwangerschaft, weil, wie du, wenn du die letzte Folge gehört hast, eben auch die glatte Muskulatur, nee, da war es ja entspannt, das waren die Gerbstoffe, jetzt sind wir bei den Bitterstoffen vom Erdrauch, die glatte Muskulatur anregt, auch wenn es entspannend wirkt. Das ist das Coole bei den Heilpflanzen eben. Also es hat nicht nur einen Wirkstoff wie ein Aspirin eben, sondern viele Wirkstoffe. Deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, wann man welche Heilpflanze bei welchen Beschwerden einsetzt. Jedenfalls die Bitterstoffe, die wirken auch anregend auf die glatte Muskulatur, sonst könnten die Verdauungssäfte ja nicht ausgeschüttet werden. Das Gleiche gilt eben auch für die Gebärmutter. Und in der Schwangerschaft sollte ja die Gebärmutter nicht angeregt werden. Ja, es sind dann halt die Wehen. Dann kann es halt zu vorzeitigen Wehen kommen. Und Bitterstoffe, also eben auch der Erdrauch, sollte nicht angewendet werden bei einer akuten oder auch chronischen Gastritis, also Magenschleimhautentzündung. Ja, da wirkt es reizend, denn auch die Salzsäure ist ja auch ein Verdauungssaft, wird auch angeregt und schädigt dann die entzündete Magenschleimhaut, was ja auch schädlich ist. So viel zum Erdrauch. Könnt noch stundenlang zum Erdrauch erzählen. Aber wir haben noch ein paar Heilpflänzchen, aber die anderen kann ich ein bisschen abkürzen. Das nächste Heilpflänzchen ist die Hagebutte. Die Hagebutte ist ja die Rose, Rosa muscata oder Muskete. Oder Hundsrose, Canina, Rosa Canina, kann sie auch bezeichnet werden. Die Wildrose. Ach, wunderschön. Und auch im Herbst, die Hagebutten, wenn sie so rot strahlen, geben ein wunderbares Vitamin C. Ja, hat ein wunderbares Vitamin C in den Schalen, sehr, sehr reich an Vitamin C. Und die Hagebuttenschalen sind auch sehr hilfreich bei Entzündungen im Bewegungsapparat. Vor allen Dingen auch chronische Entzündungen, also alles, was mit Gelenken zu tun hat zum Beispiel, aber auch Muskeln. Und die Hagebutten haben ja auch einen Kern, die Kerne. Und aus diesen kleinen süßen Kernen kann ein fettes Öl gepresst werden, das Wildrosenöl, ein wunderschönes Öl, das sehr reich ist an Linolsäure und Alpha-Linolensäure und ist, ja, können wir anwenden bei trockener Haut. Also pflegt sehr schön die reifere Haut, die trockene Haut und pflegt sehr intensiv. Und durch den Anteil an den ungesättigten Fettsäuren ist dieses Öl, dieses fette Öl, aber nur bedingt haltbar. Also ruhig in kleinen Mengen besorgen, so 100 Milliliter, und es dann auch gut aufbrauchen. Das kann man sehr schön nach dem Bad, nach dem Duschen, kann man die Haut damit einreiben, vielleicht noch anreichern mit dem einen oder anderen ätherischen Öl. Aber schon das fette Öl an sich ist halt sehr, sehr hautregenerierend, leicht entzündungshemmend. Und wirkt auch gegen das zu starke Austrocknen der Haut, was ja gerade so im Winter wieder bei der Heizungsluft ja stärker vorhanden sein kann. Wir haben noch ein Pflänzchen. Bleiben wir mal beim Öl. Auch der Sanddorn. Hypophea rhamnoides. Der Sanddorn, den liebe ich als Saft. Den Sanddorn. Presssaft, der ist auch wahnsinnig reich an Vitamin C, der hat noch mehr Vitamin C als die Hagebuttenschalen. Und das Coole ist, dass der Sanddornsaft, also aus den Sanddornbeeren, auch reich ist an verschiedenen B-Vitaminen. Das kommt sehr, sehr selten vor in der Pflanzenwelt, dass Pflanzen B-Vitamine haben. Und davon hat der Sanddorn sehr viel, außerdem auch Abissi-Vitamin E. Und es gibt auch ein Sanddornkernöl. Da gibt es halt nur ganz, ganz geringe Mengen. Oder im Verkauf, sagen wir mal so, im Verkauf gibt es geringe Mengen, weil es ein Zusatzöl ist. Also das Sanddornöl oder Sanddornkernöl, da gibt es auch nochmal zwei verschiedene. Das sollte auch nicht pur verwendet werden. Das bezeichnet man auch als Zusatzöl. Also man sollte so vielleicht 5 bis 10% vom Sanddornöl in ein anderes Öl hineingeben, zum Beispiel in Mandelöl oder Wildrosenöl, weil das sehr ja, konzentriert ist in seiner Wirkung, in seiner Intensität, das Sanddornöl. Und es färbt stark, das muss man auch bedenken. Also wenn man sich mit dem Sanddornöl einreibt, selbst wenn man es halt dann halt verdünnt, färbt das stark ab. Ne? Ist halt unheimlich quietscheorange. Da sollte man überlegen, was für Kleidung man trägt. Oder wenn man es abends verwendet, ja, was man anzieht, welchen Bettbezug man hat, vielleicht nicht gerade ein helles, sehr, sehr kostbares, teures, teure Bettwäsche, die dann nachher eingefärbt ist und das dann nicht mehr rauszuwaschen ist. Und ja, im Winter, ich mag den Saft unheimlich gern. Ich mache mir im Winter immer gerne so ein, ich nenne das immer Sanddorn-Grog. Am liebsten den 100%igen Saft, weil da kann ich immer selber variieren, wie viel ich haben möchte. Und der ist dann auch nicht gesüßt. Den muss man unbedingt verdünnen. Ja, diesen 100%igen Sanddornsaft gibt es inzwischen auch in der Drogerie, finde ich mega cool. Also im DM gibt es das. Ich weiß nicht, ob andere Drogerien es haben. Im Bio-Supermarkt gibt es auch den 100%igen Sanddornsaft. Manchmal gibt es den auch auf Märkten. Manche Bauern bieten den auch an. Und ich würde immer den 100%igen nehmen. Und dann kannst du dir so ein Schüsschen von dem Sanddornsaft in eine große Tasse geben und das dann mit heißem Wasser aufgießen, mit Honig selber süßen oder mit einer anderen Süße und dann genießen. Und das Tolle ist ja beim Vitamin C, das geht ja durch heißes Wasser oder auch kochend heißes Wasser nicht verloren. Also du musst das Wasser nicht kochend heiß haben, warm genügt ja auch. Aber Vitamin C wird nicht zerstört beim Kochen. Und ich mag das unheimlich gerne in der kalten Jahreszeit. Auch im Herbst jetzt, so in der Übergangszeit, ist das so ein richtiger Immunbooster. Und am allerliebsten, ja, ist jetzt ein Geheimtipp, am allerliebsten kombiniere ich sogar mit Holunderbeerensaft, auch einen 100%igen. Also so ein Schüsschen Sanddornsaft und ein bisschen mehr Holunderbeerensaft, Heißwasser rüber, süßen mit Honig oder mit einer anderen pflanzlichen Süße, Ahornsirup oder ähnliches, Agavensirup und dann genießen. Köstlich. Ich glaube, ich mache mir gleich nach der Episode mal einen Sanddornkrog. Und jetzt bei dieser langen Folge, wir sind schon über eine halbe Stunde, die letzte Heilpflanze, der Kalmus. Kalmuswurzel, auch eine richtig coole Heilpflanze, nicht so bekannt in der Phytotherapie bei uns. Acorus calamus wird eher so in der tibetischen Heilkunde genutzt und auch im Ayurveda, soweit ich weiß. Und bei den Tibetern halt sehr, sehr hoch geachtet als eine konzentrationsfördernde Eigenschaft der Heilpflanze. Passend als letzte Heilpflanze zu dieser langen Episode. Und auch Hildegard von Bingen soll die Kalmuswurzel, wir verwenden vom Kalmus die Wurzel, hoch geachtet haben, gerühmt haben. Denn Kalmus gehört zu den Heilpflanzen, die unsere Verdauung fördern und gleichzeitig auch unsere Konzentration. Unseren Geist. Bei den Tibetern ist das eine konzentrationsfördernde Heilpflanze. Und auch schon der alte Bernhard Aschner, der hat schon gesagt, bringt das Gedärm der Menschen in Ordnung und ihr lehrt damit, also lehrt mit EE, nicht mit EH, also Lehre von Entleeren, ihr lehrt damit die psychiatrischen Anstalten. Also der hat schon den Zusammenhang erkannt zwischen Verdauung, Bauchhirn und Psyche. Da kommt man ja erst in den letzten Jahren immer mehr auf den Trichter, dass man sagt, vielleicht haben Psychosen und Depressionen etwas mit dem Darm zu tun, etwas mit den Neuronen, mit den Nervenzellen im Darm. Und ja, wie gesagt, der Kalmus, die Kalmuswurzel, die ist halt auch reich an ätherischen Ölen, hat auch ein paar Bitterstoffe. Eine schöne Kombination, hat einen sehr eigentümlichen Geschmack, hilft halt unserem Verdauungssystem auf die Sprünge und damit gleichzeitig auch unserem Nervensystem. Es machen andere Heilpflanzen auch, aber ich finde den Kalmus cool. Also es ist eine richtig tolle Episode heute, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast. Du hast wahnsinnig viel Input heute mitgenommen. Und wenn du das jetzt noch professioneller anwenden möchtest, wenn du da Lust drauf hast, wie gesagt, klick gerne auf den Link zum Infogespräch. Mach gerne einen Termin aus. Informier dich zur Phytotherapieausbildung. Die ist staatlich zertifiziert. Es gibt auch ein Zertifikat am Ende der Ausbildung. Du kannst das wunderbar einsetzen für deine Familie, für dich, für Freunde, aber auch beruflich. Ob du nun im medizinischen Bereich schon tätig bist, ob du Physiotherapeutin oder Therapeut bist, Hebamme, Ärztin, ich habe eine Ärztin ab und zu mal, hatte ich mal einen Arzt? Nee, Ärztin, auch Zahnärztin, spielt überhaupt keine Rolle. Logopäden habe ich auch und wie heißt die andere Kategorie, die so ähnlich sind? Komme ich jetzt nicht drauf. Egal, aber auch wenn du nicht aus dem Bereich kommst, wenn du 100%iger Laie bist und sagst, ja, der Ruf ist jetzt so groß, ich mache das jetzt mal, bist du bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Du wirst unterstützt in allen Bereichen, phytotherapeutisch und schulmedizinisch natürlich auch. Und ich freue mich, würde mich freuen, dich mal kennenzulernen in einem Infogespräch und wenn du Teil einer meiner Schülis wirst in der Phyto-Ausbildung. Morgen geht's auch weiter, dann wahrscheinlich mit einer kürzeren Folge. Ich freue mich, wenn du auch wieder dabei bist, wenn du den Podcast abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und ja, freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis dahin, salve deine Natascha.